Natalia Woerner zählt zu den ganz großen Charakterdarstellerinnen dieses Landes und ist berühmt für ihre Rollenvielfalt im Fernsehen und im Kino. Da ist Komik ebenso dabei wie Spannung und die Literaturverfilmung. Am 18. September ist Natalia Woerner in der ARD in einer neuen Folge der Thriller-Serie Die Diplomatin zu sehen, in der sie die Hauptrolle spielt. Und wer während der Corona-Pandemie mit offenen Augen durch die Stadt gegangen ist, hat Natalia Woerner auf großen Plakatwänden gesehen. Dieses Jahr hinterlässt Spuren, bei manchen am ganzen Körper war da zu lesen. Eine Schauspielerin, die ihre Popularität nutzt, um auf Missstände aufmerksam zu machen, wie häusliche Gewalt. Über all das möchte ich mit ihr sprechen und freue mich sehr, dass sie Zeit hat für einen Besuch im SWR 2 Samstagnachmittag. Schönen guten Tag, Natalia Woerner.
Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Frau Woerner, bleiben wir erstmal bei Ihrem aktuellen Film in der ARD-Reihe Die Diplomatin. Sie spielen die Hauptrolle der Carla Lorenz, die in der ganzen Welt im Auftrag des Auswärtigen Amtes im Einsatz ist und deutschen Bürgerinnen und Bürgern in Krisensituationen hilft und dabei oft ungewohnte und auch manchmal ein bisschen umstrittene Wege geht. Dürfen Sie uns verraten, welche Herausforderungen die Diplomatin diesmal bei der Folge, der neuen Folge Mord in St. Petersburg zu meistern hat?
Ja, total gerne. Wir hatten ja unsere liebe Carla Lorenz die letzten 3 Jahre nach Prag versetzt als Botschafterin und der Plan war gewesen, dass wir von Prag nach Rom übersiedeln und dann kam Corona dazwischen und hat uns diesen Plan zunichte gemacht, wie so viele andere Pläne auch. Und dann saßen wir da und haben nachgedacht, wie können wir ein Jahr füllen mit Dreharbeiten, die wir als relevant empfinden und als interessant, die eben tatsächlich dann in Deutschland spielen. Und dann war klar, dass das Berlin sein wird. Und ich sag mal, Heimatbesuch in Berlin, ein Zustand, den es ja auch in der Realität gibt, dass in Botschaftsposten, die neu besetzt werden, es manchmal zumindest für ein paar Wochen oder Monate zu einer Auszeit kommen könnte. Also das ist alles real. Und dann haben wir uns überlegt, was ist interessant, kamen auf die Bundestagswahl, haben uns über das deutsch-russische Verhältnis Gedanken gemacht und haben eine Geschichte erfunden, die ganz spannend ist, weil sie tatsächlich die Carla auch in ein Land führt, zumindest mal mental, das ganz nah ist und doch ganz weit weg, nämlich Russland. Und da ich natürlich den Film nicht spoilern möchte, die Geschichte, versuche ich nur zu skizzieren, um was es geht. Es geht um einen Journalisten, einen Jugendfreund von ihr, der in St. Petersburg lebt und der nach Berlin kommt und erstmal entführt wird. Und man weiß nicht, was mit ihm passiert und man versteht den Hintergrund auch nicht der Entführung und viele andere Ungereimtheiten prasseln auf unsere Carla Lorenz ein. Und der Film beginnt eigentlich mit einer sehr überraschenden Situation, dass sie nämlich angerufen wird und ein kleines Mädchen nach ihr verlangt und sie kennt das Mädchen gar nicht. Mhm. Also so, das ist der Beginn einer langen Reise und wie die endet, will ich natürlich nicht erzählen, aber es ist insofern, glaube ich, eine sehr gelungene Mischung in diesem Film, da er eine fiktive Handlung vorgibt, aber ich sag mal, die Realität doch immer wieder klar umkreist mit realen Verhältnissen, mit Geschehnissen wie eben zum Beispiel den Tiergartenmord. Und alles zusammen wird ein Puzzle, das es dann aufzulösen gilt.
Was schätzen Sie an dieser Figur der Carla Lorenz?
Also die Carla Lorenz ist eine Figur geworden, die natürlich aus ihrem politischen Umfeld heraus agiert und auch reagiert und die sich dann immer wieder neuen Geschichtenfällen und menschlichen Tragödien widmet, mit einer ganz anderen Perspektive, weil natürlich gilt das, was wir da erzählen, jetzt nicht als Maßstab eines normalen Botschafterlebens, aber wie kann es auch anders sein? In einer fiktiven Überhöhung. Was mir gefällt an der Figur und an der Reihe ist, dass sie einfach für deutsche Verhältnisse sehr politisch ist und sich einfach immer wieder in neue Themen reinwagt, die spannend sind, die auch unterhaltsam sind, aber eben auch durchaus interessant anders. Und es gibt Krimi-Elemente in der Reihe, aber eben auch Momente der Zusammenhänge, die man sonst so nicht erzählt. Und das ist immer ein sehr feines Gewebe, das man da strickt, wenn man so einen Film entwickelt und schreibt und gemeinsam sozusagen das richtige Feld sondiert und das hat so eine ganz eigene Tonalität bekommen und eine ganz eigene Heimat. Und die ist eben so, wie wir sind, in ganz Europa beheimatet. Also das Ausland als Botschafterin ist auch ein Stück Heimat dann in dem Sinne. Und insofern ist es ja eine Reihe, die sich auch mal wieder neu erfinden kann und immer wieder neue Themen komplett anders aufbereiten kann. Und da sehe ich einfach immer wieder eine neue Chance und auch eine neue Herausforderung, interessante Themen zu finden, in denen man sich auch gerne einen eigenen Rhythmus gibt.
Gerade im Krimi-Genre spielen Sie ja auch, und das passiert Ihnen auch als Carla Lorenz, Extremsituationen. In der ersten Folge der Reihe Unter anderen Umständen zum Beispiel spielten Sie die hochschwangere Jana Winter und Sie waren damals tatsächlich schwanger mit Ihrem Sohn und dann wurde in dieser Folge ein Baby tot im Wasser gefunden, also grauenhaft und beklemmende Situationen. Mhm. Schon als Zuschauer, wie haben Sie das geschafft, als werdende Mutter eine solche Rolle zu spielen? Also wie schafft man das, solche extremen Inhalte dann vom eigenen Leben fernzuhalten?
Also in dem Fall war das sicherlich eine ganz besondere Situation, weil das einfach eine Entscheidung war, mental und emotional sich in so eine Situation zu begeben. Einerseits ist man selbst gerade dabei, Mutter zu werden und läuft mit seinem ungeborenen Kind über diesen Planeten und erzählt eine Geschichte, die so grauenvoll ist und die das Leben halt auch mit beinhaltet. Und ich glaube, dann gibt es so Momente in der Schauspielerei, die können, wenn man sich da nicht gut abgrenzt und schützt und es auch zuordnet, auch hart sein und eben auch heilsam. Und das ist dann beides zusammen gesehen auch das Schöne und auch das Herausfordernde an dem Beruf. Und ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen, weil natürlich sind es krasse Bilder, wenn man das so nebeneinander hält, aber das, was wir real erleben, wenn wir als Zuschauer eine Geschichte erleben, ist bei der Herstellung eines Filmes ja ein ganz anderer Prozess. Dieser Beruf hat immer emotionale Achterbahnfahrten für einen im Paket. Das ist ein Teil der Überraschung. Und natürlich ist es auch eine Entscheidung, sowas dann anzunehmen oder auch nicht, abzulehnen. Das gehört ja dazu. Aber wenn man dann den Weg geht, dann gibt es auch Momente, die gerade, weil sie so krass sind, auch eine eigene Form von Erfahrungen mit sich bringen, die einem als Mensch, aber auch als Schauspieler den Beruf eben auch so besonders macht. Und so wie der Tod zum Leben gehört, auch wenn wir gerne wegschauen, vor allem wenn er sich in so einer grauenvollen Form zeigt, dann ist es vielleicht umso wichtiger zu sagen, nee, also wir sind eben nicht nur mit Sonnenschein geküsst. Und ich würde mal sagen, die letzten anderthalb Jahre haben ja viele kleine Einheiten davon sich immer wieder neu vor die Füße gelegt.
Ja. Sie waren schon in unterschiedlichen Genres zu sehen, Frau Wörner. Im Moment scheint es, so kommt es mir persönlich vor, in der Fernsehunterhaltung ein großes Übergewicht an Krimis zu geben. Aber welche Rolle spielen Sie am liebsten oder macht es am Ende die Mischung?
Also ich würde mal sagen, im Moment, wenn Sie eine schöne Komödie hätten einerseits und andererseits ein Krimi oder ein Psychothriller, ich würde mich für die schöne Komödie entscheiden. Und zwar vielleicht einfach aus einem Lebensgefühl heraus oder auch aus einem Bedürfnis nach Leichtigkeit. Im Übrigen sind die guten Komödienbücher eigentlich am rarsten. Und ja, es gibt ein Übergewicht an Krimi. Das ist ein Genre, das ist sehr geliebt in Deutschland und das ist auch tatsächlich gut gekonnt von den Machern. Und der ein oder andere ist Krimi-müde, sagt er, das Publikum liebt aber Krimis. Und im Moment ganz besonders, weil, und ich glaube, das hat auch mit den letzten anderthalb Jahren zu tun, angefangen mit Corona, dass man etwas zu Ende bringt, dass man auch etwas wieder heilt, dass etwas gelöst ist und man irgendwie wieder die Zuordnung hat in dem Moment der Unordnung. Und tatsächlich gibt es gerade jetzt eine große Sehnsucht nach diesem doch dann wieder zusammengesetzten, perfekten Bild. Ich selbst, wie gesagt, liebe es, Komödien zu spielen und habe das für meinen Geschmack viel zu selten gemacht. Liegt aber eben tatsächlich daran, dass es da auch eine große Geschmacksdifferenz gibt. Und ich bin bei Komödienbüchern besonders, ich sage jetzt mal, selektiv. Und das ist auch echt schwer, so ein gutes Komödienbuch zu schreiben.
Sie leben schon lange in Berlin, Frau Wörner, stammen aber eigentlich aus dem Südwesten. Sie sind 1967 in Stuttgart geboren und mit 18 Jahren in die Welt gezogen, waren in Paris, Mailand, New York, um als Model und als Schauspielerin zu arbeiten. Kommen Sie noch manchmal nach Stuttgart?
Aber ja, meine Mutter lebt in Stuttgart und die komme ich besuchen, auch sehr gerne. Und Freunde, Familie, das ist für mich tatsächlich ein sehr geübter Muskel, da nach Hause zu fahren und mich in die Heimat zu begeben.
Sie hängen am Ländle auch, denn Sie haben 2015 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Heimatlust, meine schwäbische Liebeserklärung. Welche Liebeserklärung haben Sie denn in Ihrer Heimat da gemacht?
Da müssten Sie jetzt das Buch lesen. Das kann ich in drei Sätzen nicht zusammenfassen. Das ist ein Teil einer Verwurzelung und es sind so Spurenmomente, denen ich da hinterhergehe und Das hat was Historisches und eben auch eine eigene Spurensuche, die sich dann dadurch, dass ich dann auch zwei Kinofilme gemacht habe, eben übrigens zwei Komödien im Ländle und mich diese Sprache wieder so ganz neu und anders angefasst hat. Da gab es die unterschiedlichsten Impulse, dieses Buch zu schreiben und einem Land, meine Heimat, ein Stück meiner Geschichte da auch ein liebevolles Dankeschön zu hinterlassen oder zu schicken, sagen wir mal so.
Wird man so ein bisschen fernmilde, also dass man Dinge, die einen früher wahnsinnig gestört haben, eben an dieser Heimat aus der Ferne dann plötzlich gar nicht mehr als so schlimm empfindet?
Mir war es zu eng. Als ich jung war, wollte ich in die Welt. Und ich glaube, mir war alles zu eng, was ich bis daher kannte. Aber schlimm fand ich das nie. Ich habe das nie als eine Flucht vor etwas empfunden, was ich nicht mochte, sondern ich war so neugierig auf die Welt. Insofern habe ich da keine Rechnungen, die sich jetzt im Rückspiegel anders betrachten, sondern im Gegenteil, ich schaue mit einem Gefühl von einer liebevollen Nostalgie auf diese Zeit und auch auf meine ersten 18 Lebensjahre und bin sehr gerne in Stuttgart und habe da keine Formen von Ressentiments in irgendeiner Form.
Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als Sie 3 Jahre alt waren und Sie sind in einem reinen Mehrgenerationen-Frauenhaushalt aufgewachsen, Sie und Ihre ältere Schwester bei Ihrer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Und Sie haben über diese Zeit mal gesagt, ich komme direkt aus dem Matriarchat, was ich sehr schön finde. Wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt?
Sehr, vor allem, das ist ja auch das Interessante, dass ich das nie als besonders empfunden habe, sondern es war für mich meine Realität, meine Wahrheit und meine Familie. Und ich habe nichts davon in Frage gestellt. Ich habe eigentlich wahrscheinlich erst Jahre später so richtig realisiert, A, wie besonders das war und B, wie sehr es mich geprägt hat. Und ich habe auch jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich merke, dass es mich ganz besonders geprägt hat. Das waren alles sehr starke Frauen, sehr eigenständige Frauen, sehr selbstbestimmte Frauen, jenseits von irgendeiner Ideologie. Und im klassischen Sinne eigentlich sehr emanzipierte feministische Frauen, ohne dass sie es wussten. Und das hat mich schon sehr geprägt und frei gemacht und vor allem auch angstfrei. Und das sind wahrscheinlich für den Weg, den ich mir ausgesucht habe und für den Beruf, den ich mir ausgesucht habe, ganz schöne Ingredienzien, um diese ungewisse Reise, die man angeht, wenn man diesen Beruf annimmt, da ganz gut ausgestattet zu sein, auch sich abzugrenzen, wenn es dann sein muss, aber auch eigen zu bleiben und frei.
Und sicherlich hat das auch besonders Ihren Blick auf Frauen geschärft, auf die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihnen umgeht.
Also mein Engagement, mich für Frauen einzusetzen und für Gleichstellung und Gleichberechtigung zu kämpfen und aber auch zu sprühen, weil das Wort kämpfen kann man auch missverstehen, ist tatsächlich sehr groß. Und ich mache im Moment eine Reportage auch darüber. Ich mache quasi einen Dokumentarfilm zu diesen Themen. Und insofern bin ich gerade besonders als We Are Talking damit beschäftigt und mache mir Gedanken über alle möglichen Formen von Mangel. Und wie Sie gerade schon auch angekündigt hatten, hatte ich während des ersten Lockdowns die Initiative Sicherheim gegründet mit Mitstreitern, die sehr klar und sehr deutlich und sehr medial verbreitet. Wir hatten da viele, viele gute Geister an unserer Seite. Zumindest mal den Tropfen auf den heißen Stein geben konnte in Form von Aufmerksamkeit, Sensibilität, Wahrnehmung und natürlich dann auch am Ende des Tages in Form von Spenden, die den unterschiedlichsten Frauenhäusern und Frauenverbänden zugute kamen. Und ja, das ist notwendig und es ist wichtig. Und ich finde eben auch als Gesellschaft gibt es eine Form von Solidarität, die man am besten lebt und gestaltet. Insofern, ja, das ist mir ein Anliegen und ich hoffe immer, dass viele andere Menschen, die Hilfe brauchen, denen Hilfe zuteil wird, aber dass man auch Zeichen setzt und andere Menschen auffordert, auch einen Beitrag zu leisten, um das Leben an ganz, ganz bestimmten Stellen gerechter zu machen oder auch teilbarer oder auch eine helfende Hand zu haben, freiwillig und damit vielleicht viel Gutes zu tun.
Wie können wir häuslicher Gewalt einen Riegel vorschieben und Frauen davor bewahren, dass diese Gewalt tabuisiert wird und zum Teil ja auch von den Frauen leider selbst? Was muss da noch mehr geschehen?
Also das Thema ist kein wirkliches tabuisiertes Thema mehr. Wenn man aber in die Breite und in die Tiefe geht, dann gibt es natürlich immer wieder Momente des Zögerns, der Scham und auch zum Teil der nicht wirklich guten Strukturen, um häusliche Gewalt nicht als Zustand ertragen zu müssen, aus dem man sich nur sehr mühsam befreit. Da gibt es in allen Kulturen, in allen Religionen, in allen Schichten unserer Gesellschaft sehr unterschiedliche Formen und auch Formen der, ich sage jetzt mal, Negierung oder der Verschleierung. Das ist richtig. Das kann man tatsächlich ändern, indem man anfängt, darüber anders zu sprechen, es anders sichtbar zu machen und andere Signale zu senden. Und es gibt immer noch Frauen, die gar nicht wissen, wie breit das Hilfsangebot ist. Das ist auch interessant. Insofern glaube ich, kann man nur mit Aufmerksamkeit, mit Sensibilisierung, mit einer Form der Sprache, die tiefer geht, als eine Nischendiskussion zu führen, dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft holen. Und da ist aber viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Leider gab es auch viel Anlass. Die Zahlen, die sich einfach massiv erhöht haben durch und mit Corona, sind erschreckend. Und natürlich sind vor allem die Frauen betroffen und natürlich auch die Kinder. Und das ist bitter. Und wie man das in der Wurzel verändert oder eben auch reduziert, das ist eine Frage, die würde ich Ihnen gerne beantworten können. Das ist sehr schwer, aber natürlich ist die Tatsache, dass das nach wie vor etwas ist, was zum Teil toleriert wird, toleriert im Sinne von ausgehalten. Das ist natürlich mit das größte Problem. Man kann den Frauen einfach nur Hilfe anbieten, Zustände, die nicht erträglich sind, auch nicht mehr zu ertragen.
Ja. Unsere Gäste haben am Ende des Gesprächs einen Musikwunsch frei und es ist nicht wirklich erstaunlich, Frau Wörner, dass Sie sich eine starke und großartige Frau ausgesucht haben, nämlich Aretha Franklin. Und Sie wünschen sich Ihren Titel You Make Me Feel Like a Natural Woman aus dem Jahr 1967. Warum dieser Titel? Was bedeutet Ihnen dieser Song?
Dieser Song bedeutet mir ganz viel. Erstens ist er entstanden in dem Jahr, in dem ich geboren worden bin. Insofern sind wir gleich alt. Und er hat mich mein Leben lang begleitet. Und das ist ein Lied, das mich in so vielen Momenten begleitet hat, dass ich sie schon gar nicht mehr an 5 Händen abzählen könnte. Und ich liebe dieses Lied. Und es hat so viel Tiefe und so viel Wärme und so viel Kraft. Und Aretha Franklin ist wahrscheinlich eine der Stimmen, die einem immer wieder im Herz Türen öffnen, die man manchmal verschließt oder die man manchmal auch verschließen muss. Und dann kommt Aretha Franklin und macht sie wieder auf.
Also für Sie auch ein Mutmach-Song in schwierigen Situationen?
Ich würde mal sagen, ein Liebeslied an das Leben. Und da steckt alles mit drin. Mut, Schmerz, Trauer, Freude, alles.
Und jetzt hören wir Ihren Musikwunsch. You Make Me Feel Like a Natural Woman von Aretha Franklin. Herzlichen Dank der Schauspielerin Natalia Wörner.
Sehr gerne.